Glück auf! Willkommen in der Graukaue, dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Moin André.
Moin Micha.
Zum Einstieg möchte ich erst nochmal ein bisschen Hausmeisterei machen. Und zwar möchte ich ein paar Dinge dazu sagen, wie ihr uns kontaktieren könnt und wo ihr die Sendungsnotizen findet und solche Dinge, weil das haben wir, glaube ich, nie so wirklich allumfassend erläutert. Und ich nehme mal an, dass das vielen Zuhörern auch gar nicht so richtig klar ist. Anlaufstelle Nummer 1 ist natürlich unsere Webseite, die findet ihr unter graukaue.eu. Und eigentlich müsstet ihr dort auch alle Informationen rund um mein Podcast-Projekt sowie unseren Kurvenschubser-Podcast finden, die ihr benötigen könntet. Eigentlich, falls mal nicht, könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben. Beispielsweise per E-Mail. Meine Adresse ist micha@graukaue.eu und Andres Adresse ist andre@graukaue.eu. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich der einzige Weg, auf dem die Leute dich kontaktieren können. Ne?
Sie, ja, zumindest also, sozusagen offiziell über diesen Podcast wäre das klar, die geeignete Adresse.
Nee, aber ich meine, du hast keine Facebook-Seite oder keinen Facebook-Account und keinen Twitter-Account und so, ne? Genau, also wenn ihr irgendeine andere Kontaktmöglichkeit nutzt, dann landet ihr höchstwahrscheinlich bei mir. Ich mache den ganzen technischen Kram, ich kümmere mich um die Webseite, ich schneide und veröffentliche die Episoden und betreibe eben auch die, zum Beispiel den Twitter-Account der Graukaue. Den findet ihr übrigens unter @graukaue. Außerdem haben wir noch ein Profil bei Mastodon und zwar unter @graukaue@ruhr.social. Wir haben einen YouTube-Kanal. Dort gibt es beispielsweise eine Playlist namens Kurvenschubser Plus. Diese Playlist beinhaltet alle Videos, die auf YouTube zu finden sind, die wir irgendwann mal im Laufe einer Episode erwähnt haben und in den Sendungsnotizen verlinkt haben. Die füge ich dann alle immer noch dieser Playlist hinzu, um sie an einem Ort zu sammeln. Dann gibt es unsere Podcast-Feeds natürlich in verschiedenen Verzeichnissen. Und wenn ich von Feeds spreche, dann meine ich zum einen, das ist ein Graukaue-Sammelfeed, sowie dann ein Feed für den Kurvenschubser-Podcast und ein Feed für den Ausnahmezustands-Podcast gibt. Aber ich meine auch, dass es 4 verschiedene Feeds mit 4 verschiedenen Formaten gibt. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Die Verzeichnisse, wo ihr uns findet, sind Apple Podcasts bzw. iTunes. Ihr findet uns bei Spotify. Ihr findet uns bei Feed, fyyd.de. Außerdem findet ihr uns bei panoptikum.io. Und ihr findet uns bei Wispod, also bei wissenschaftspodcasts.de. Oder wispod.de gibt es, glaube ich, auch. Wenn ihr uns dort Bewertungen hinterlassen würdet, würden wir uns sehr freuen. Das hilft uns, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein paar mehr Hörer zu bekommen. Das hier ist ja mittlerweile unsere 20. Kurvenschubser-Episode. Also mittlerweile haben wir durchaus ein bisschen was aufgenommen. Wir sind, glaube ich, schon bei mehr als einem Tag Laufzeit, wenn man alle Episoden zusammenrechnet.
Auf jeden Fall.
Aber wir hatten das ja irgendwann mal besprochen. Ich glaube, ich hatte vorgeschlagen, dass wir erstmal aufnehmen und mehrere Episoden veröffentlichen, bevor wir irgendwelche Anstrengungen unternehmen, unseren Podcast zu bewerben, weil ich eigentlich immer, also ich fange immer gerne langsam an und fuchse mich in so Sachen erstmal rein und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, das ist okay und das kann man den Leuten empfehlen, dann fange ich an, das den Leuten tatsächlich zu empfehlen. Und mittlerweile haben wir 20 Episoden. Wir haben viele, ich finde, wir werden immer besser. Die Audioqualität ist immer besser geworden. Wir hatten anfangs ein paar technische Probleme. Die meisten davon haben wir mittlerweile gelöst oder eigentlich fast alle. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir verbessern können natürlich, aber ich finde, mittlerweile ist es ganz okay. Inhaltlich geben wir uns natürlich auch viel Mühe. Und wenn ihr der Meinung seid, wir haben eine Bewertung verdient, gerne natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, dann hinterlasst die bitte in erster Linie bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Bei Spotify bin ich mir gar nicht sicher, ob man da bewerten kann. Wie dem auch sei, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder Mastodon oder wo auch immer. Es gibt noch ein paar andere Kontaktmöglichkeiten. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr auf der Webseite. Die brauche ich hier nicht allumfassend aufzulisten. Eine Sache, auf die ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass unsere Episoden Kapitelmarken haben. Und diese Kapitelmarken, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ja, machen eigentlich genau das, was man vermuten würde. Sie unterteilen eine Episode in verschiedene Teile bzw. Kapitel. Und man kann mit Hilfe dieser Kapitelmarken leicht zum Anfang eines Kapitels springen. Zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Kapitel überspringen möchte oder wenn man nochmal zum Anfang des laufenden Kapitels zurückspringen möchte. Und diese Kapitelmarken sind eigentlich sowohl beim MP3-Feed als auch beim M4A-Feed implementiert. Scheinbar gibt's beim M4A-Feed aber ein paar Probleme. Also bei MP3 war es bis vor kurzem noch so, dass es Kapitelmarken dort gar nicht gab. Seit ein paar Monaten, wenn ich mich nicht vertue, gibt es die dort. Beim M4A-Feed ist mir letztens aufgefallen, also ich selber bin, ich habe eine neue Podcatcher-App installiert. Ich bin von Downcast auf iOS umgestiegen auf Overcast und habe dort festgestellt, dass die Kapitelmarken dort nicht funktionieren. Overcast gibt zwar auf der eigenen Webseite an, dass sie die Kapitelmarken unterstützen, sowohl bei MP3 als auch bei M4A. Aber meiner eigenen Erfahrung nach tun sie es eben nicht. Also bei MP3 schon, aber bei M4A nicht. Wenn ihr beispielsweise Overcast nutzt, bei anderen Apps ist es vielleicht ähnlich, möglicherweise müsst ihr einen anderen Feed verwenden, um dann die Kapitelmarken nutzen zu können. Die meisten Podcatcher haben ja eine Suchfunktion. Und wenn ihr dort Graukaue oder Kurvenschubser eingebt, dann findet ihr diesen Podcast dort und könnt ihn auch abonnieren, aber vermutlich greift diese App auf den Katalog von iTunes zu, und bei iTunes ist eben unser M4A-Feed gelistet. Das heißt, wenn ihr die Suchfunktion nutzt, dann abonniert ihr höchstwahrscheinlich den M4A-Feed. Und bei Overcast müsst ihr, wenn ihr die Kapitelmarken nutzen möchtet, dann nochmal hingehen und manuell den MP3-Feed abonnieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend, aber mir war das letztens aufgefallen, dass es da doch noch ein paar Probleme gibt, die mir vorher nicht bekannt waren. Im Zusammenhang mit den Kapitelmarken gibt es hin und wieder auch Kapitelbilder. Ich kann zu bestimmten Kapiteln Bilder einbinden, speziell für dieses Kapitel. Und wenn euer Podcatcher das unterstützt, dann seht ihr, während ihr das entsprechende Kapitel abspielt, das Kapitelbild anstelle des normalen Episodencovers. Overcast ist zum Beispiel eine App, die das unterstützt. Spotify zum Beispiel, also meiner Meinung nach eignet sich Spotify überhaupt nicht zum Anhören von Podcasts. Unter anderem deshalb, weil sie Kapitelmarken und Kapitelbilder grundsätzlich gar nicht unterstützen. Gut, aber das ist alles ein ziemlich großes Thema. Das kann ich an der Stelle nicht alles erklären. Wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, vielleicht speziell mit unserem Podcast, dann schreibt uns gerne an, dann versuchen wir euch zu helfen. Ich habe natürlich auch keinen Überblick über die gesamte Landschaft der Podcatcher. Aber gut, vielleicht kann ich euch ja bei eurem konkreten Problem unter die Arme greifen. Was es zu jeder Episode gibt, sind natürlich die Sendungsnotizen. Die werden mit den Feeds nicht ausgeliefert. Das war bis vor kurzem noch so, aber ich habe das umgestellt. In den Feeds sind jetzt nur noch die Zusammenfassungen enthalten, aber eben nicht die Sendungsnotizen. Wenn ihr die Sendungsnotizen einsehen wollt, dann müsst ihr auf unsere Webseite gehen. Dort gibt es eine Seite für jede Episode. Die URL dieser Episode ist graukaue.eu/gk020, weil gk020 ist eben diese Episode hier. GK für Graukaue natürlich und 20, weil das hier die 20. Episode ist. oder Episode Nummer 20. Wir hatten ja auch noch eine Nullnummer. Und wenn ihr auf diese Seite geht, dann findet ihr zum einen die Sendungsnotizen, also die Links zu den Papern und Artikeln und Webseiten und Videos etc., die wir in dieser Episode erwähnen. Ihr findet auch einen Webplayer. Über diesen könnt ihr die Episode direkt auf der Webseite abspielen. Die Kapitelmarken sind im Webplayer enthalten. Noch ein paar zusätzliche Informationen sind da enthalten. Die Mitwirkenden sind aufgelistet. In diesem Fall hier also André und ich. Es gibt ein Transkript. Da könnt ihr mitlesen, was wir alles erzählen. Und ihr könnt die Episoden auch herunterladen. Unter den Sendungsnotizen gibt es dann nochmal das Transkript als HTML-Datei, das ist da verlinkt. Dann gibt es Informationen zu den Quellen des Intros bzw. der Grafiken, die wir verwenden. Und es gibt Informationen zur Lizenz, hatte ich glaube ich gerade schon gesagt, ne? Und Informationen zu den Quellen und ja, ich glaube, das war's dann. Und darunter, wenn das alles vorbei ist, da könnt ihr dann Kommentare hinterlassen. Wenn ihr einfach nur auf graukaue.eu geht, auf die Übersicht der verschiedenen Beiträge und Episoden, dann könnt ihr da noch nicht direkt einen Kommentar hinterlassen. Ihr müsst dann erst auf die Seite der entsprechenden Episode gehen. Und wenn ihr dort nach ganz unten scrollt, dann könnt ihr dort einen Kommentar verfassen. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann wundert euch nicht, der wird nicht sofort online sichtbar sein, weil ich den erstmal abnicken muss. Also gebt mir einfach so 1-2 Tage Zeit, das müsste eigentlich immer ausreichen. Schaue ich da einmal drüber und schalte den frei und wenn dann ein Kommentar freigeschaltet worden ist, dann ist das, glaube ich, aktuell so eingestellt, dass jeder weitere von euch sofort veröffentlicht wird. Also, über Kommentare freuen wir uns natürlich. Wenn ihr zu den Episoden was hinzufügen wollt, wenn ihr was korrigieren möchtet, wenn ihr eine Diskussion anstoßen möchtet, was auch immer euer Anliegen ist, dafür könnt ihr gerne die Kommentare nutzen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt es nicht auf der Webseite posten, sondern uns lieber in einer E-Mail schicken, könnt ihr das natürlich gerne tun. Vielleicht macht es mehr Sinn, direkt einen Kommentar zu verfassen, weil der ist dann auch für andere einsehbar. Wir beide, also André und ich, müssen da nicht unbedingt sofort drauf eingehen, sondern die anderen Zuhörer können das dann auch tun. Gut, das war es eigentlich zur Hausmeisterei. Wie gesagt, graukaue.eu, dort müsstet ihr alles finden. Apropos Kritik und Korrekturen. Ich muss noch mal was nachreichen zu dem, was ich in der letzten Episode gesagt habe. In der letzten Episode, also GK19, hatten wir ja unter anderem über Homöopathie gesprochen. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Tweet gelesen und habe auch darauf geantwortet. Nicht, weil ich den Tweet irgendwie kritisieren oder korrigieren wollte, aber ich hatte eigentlich das Anliegen, etwas zu spezifizieren. Und dann hatte ich meine Antwort geschrieben und dann fiel mir später auf, na irgendwie so ganz sicher bin ich mir nicht, ob das überhaupt stimmt. Und dann habe ich nochmal ein bisschen recherchiert und stellt sich heraus, das, was ich letzte Mal erzählt habe, stimmt vermutlich nicht so ganz. Und das würde ich jetzt gerne korrigieren. Zunächst einmal möchte ich aber erwähnen, welcher Podcast das war. Also es war ein anderer Podcast, der getwittert hatte und darauf hatte ich geantwortet. Dieser Podcast heißt MGEN, M-G-E-N, das steht für Man glaubt es nicht. Er ist ein Podcast, den ich mir sehr gerne anhöre. Die drei, die den produzieren, die machen das meines Erachtens ziemlich gut. Und somit spreche ich hier uneingeschränkte Hörempfehlung aus. Man glaubt es nicht, nennt sich, also der Untertitel des Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Also die hatten was geschrieben und es ging dabei um Homöopathie. Und ich hatte in der letzten Episode ja gesagt, dass der Nachweis der Nichtwirksamkeit oder Unwirksamkeit von Homöopathie unmöglich ist. Also man kann nicht den Beweis erbringen, dass Homöopathie nicht wirksam ist. Das hatte ich letztes Mal so gesagt, weil ich das an verschiedenen Stellen auch so gelesen hatte und mir das auch mehr oder weniger plausibel erschien, aber ehrlich gesagt nicht so 100%. Ich hatte das ein bisschen recherchiert und dachte, naja, ich glaube, doch, ich habe es verstanden und habe jetzt im Nachgang gemerkt, dass ich da nicht ganz richtig lieg und mich ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ich habe mich einfach in die Irre führen lassen davon, dass es scheinbar ein sehr häufiger Irrtum ist. Denn die Nichtwirksamkeit von Homöopathie, so wie ich das jetzt sehe, ist durchaus nachweisbar. Ich versuche mal, die Überlegung zusammenzufassen. Was mir dabei sehr geholfen hat, ist ein Artikel, den ich auf scienceblogs.de gefunden habe. Verfasst wurde der von Josef Kuhn und nennt sich Wirksamkeit und Unwirksamkeit von ganz weit oben betrachtet. Der ist natürlich in den Sendungsnotizen verlinkt. Bevor wir zur Homöopathie oder zu anderen medizinischen Therapien kommen, müssen wir vielleicht erst einmal über Existenzbehauptungen sprechen, weil das scheint mit diesem Irrtum zu tun zu haben. Und bei den Existenzbehauptungen beziehe ich mich in erster Linie auf Dinge, die Karl Popper mal im Rahmen seiner Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus verfasst hat. Im Speziellen den sogenannten Falsifikationismus. Und das Beispiel anhand dessen, das üblicherweise erklärt wird, ist das folgende, also ist die folgende Hypothese. Es gibt nur weiße Schwäne. Ich glaube, es war lange Zeit, zumindest in bestimmten Regionen, tatsächlich so, dass man davon ausgegangen ist, dass Schwäne grundsätzlich immer weiß sind. Wie wir heute wissen, stimmt das nicht. Aber gut, selbst wenn das nie Stand der Erkenntnis war, es funktioniert trotzdem als Beispielhypothese, um zu veranschaulichen, was hier die Überlegung ist. Also die Hypothese ist, es gibt nur weiße Schwäne. Und diese Hypothese ist logisch natürlich identisch zur Hypothese, es gibt keine nicht weißen Schwäne. Ja, das müsste ja einleuchtend sein. Also nicht um was vorwegzunehmen, aber es gibt natürlich schwarze Schwäne, wie wir mittlerweile wissen. Gut, aber also die Sache ist, wenn du diese These hast, kannst du natürlich versuchen, die zu verifizieren, was aber schwierig ist. Du kannst Schwäne beobachten, Schwäne zählen und bei jedem einzelnen Schwan gucken, welche Farbe hat er und immer wieder feststellen, dass er weiß ist. Aber dann letztendlich zu der Erkenntnis zu kommen, dass Schwäne grundsätzlich weiß sind, ist äußerst schwierig. Also zum einen hast du das Problem, dass du diese These eigentlich irgendwie raumzeitlich eingrenzen müsstest. Ne? Du müsstest sowas sagen wie jetzt im Moment, hier auf diesem Kontinent oder was auch immer. Und umso mehr du das alles eingrenzt, desto leichter wird es, diese These zu verifizieren. Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt in diesem Moment gibt es auf diesem kleinen Teich hier vor uns oder auf diesem kleinen See hier vor uns, den wir komplett überblicken können, nur weiße Schwäne, dann ist das leicht zu verifizieren. Aber wenn du sagst, es gibt nirgendwo es gibt auf der ganzen Welt nur weiße Schwäne, jetzt in diesem Moment oder grundsätzlich, dann ist das schon relativ schwierig. Und das Einzige, was du machen kannst, ist dann von den Einzelfällen auf die Allgemeinheit zu schließen. Du kannst ja hingehen und 10.000 verschiedene Schwäne zählen und die sind vielleicht alle weiß. Aber damit ist noch nicht der endgültige Beweis erbracht, dass es nicht irgendwo einen Schwan gibt, der nicht weiß ist. Und anstatt die These zu verifizieren, kann man natürlich versuchen, sie zu falsifizieren. Und das ist das, was, wie soll ich sagen, das ist das, was Karl Popper vertreten hat, dass das die eigentlich sinnvolle Herangehensweise ist. Denn die These, es gibt nur weiße Schwäne, ist leicht zu falsifizieren. Alles, was du brauchst, ist ein Schwan, der nicht weiß ist, und schon stimmt diese These nicht mehr. Dann ist sie endgültig widerlegt. Und in dem Kontext spricht man dann von asymmetrischer Nachweismöglichkeit, weil die Möglichkeit, die These zu verifizieren, ist deutlich schwieriger als die These zu falsifizieren. Möglicherweise ist das jetzt ein bisschen verwirrend, wenn ich das auf Homöopathie beziehe, weil bei Homöopathie hatte ich ja gesagt, dass die Nichtwirksamkeit nicht bewiesen werden kann. Um hier die Brücke zu schlagen, können wir die These einfach umdrehen. Also die These eben, ich muss mal eben gucken, war ja, es gibt nur weiße Schwäne, beziehungsweise es gibt keinen nicht weißen Schwan. Wenn ich die These umdrehe, kann ich zum Beispiel sagen, es gibt einen nicht weißen Schwan. Also das ist die gegenteilige These. Oder mindestens einen, was auch immer. Es gibt mindestens einen nicht weißen Schwan. Und die Nicht-Existenz eines nicht weißen Schwans ist ja nicht nachweisbar. Das heißt, wenn du die These umdrehst, dann ist es möglich, die These zu verifizieren. Es gibt einen nicht weißen Schwan. Diese These verifiziert man, indem man einen Schwan findet, der nicht weiß ist. Aber diese These ist nicht zu falsifizieren, weil du die Nicht-Existenz des nicht weißen Schwans eben nicht endgültig belegen kannst.
Oder zumindest nur unter prohibitiven Kosten. Weil rein in der Theorie könnte man ja auch sagen, die ganze Welt beobachten mit irgendwelchen Satelliten und man dann sozusagen auf keinem Bild einen nicht weißen Schwan beobachtet, dann hätte man ja die These schon auch falsifiziert.
Gut, damit müsste man es dann natürlich, wie ich eben sagte, raumzeitlich eingrenzen. Also zum einen auf die Erde, zum anderen aber auf einen bestimmten Zeitpunkt oder zumindest Zeitraum. Ja, genau. Und damit sind wir bei dem, was ich letzte Mal sagte, zur unsichtbaren Teekanne von Bertrand Russell. Da hatte ich ja gesagt, dass er mal diese These aufgeschrieben hat, die er nie veröffentlicht hat. Und die These ist die, dass es in unserem Sonnensystem auf einer Umlaufbahn um die Sonne irgendwo zwischen Erde und Mars eine kleine Teekanne gibt, die halt um die Sonne kreist. Die befindet sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne irgendwo zwischen Erde und Mars. Aber diese Teekanne ist so klein, dass sie von der Erde aus oder grundsätzlich nicht beobachtet werden kann. Ja, das ist so ähnlich wie die These, es gibt einen nicht weißen Schwan. Ja, seine These ist eben, es gibt eine unsichtbare Teekanne draußen im Universum. Und in beiden Fällen ist es so, dass diese These verifiziert werden könnte, aber sie kann nicht falsifiziert werden, sie kann nicht widerlegt werden. Und dann sind wir auch beim Verschieben der Beweislast. Jemand, der eine solche These aufstellt, der kann von niemandem erwarten, dass andere Leute ihm einfach glauben und glauben, dass seine These stimmt, sondern den Beweis hat er bzw. sie dann selber zu erbringen, eben durch die Verifikation der These, einfach deshalb, weil die Falsifikation gar nicht möglich ist. So. Also dieses ganze Schwanending müsste ja soweit eigentlich einleuchtend sein, ne? Aber die Sache ist eben, hier sprechen wir von Existenzbehauptungen. Und wenn es um Homöopathie oder andere medizinische Therapien geht, dann bewegen wir uns ja in einem anderen Kontext. Da geht es ja dann um Ursache-Wirkungszusammenhänge. Und die würde man üblicherweise untersuchen im Rahmen von randomisierten klinischen Studien. Also eine randomisierte klinische Studie zu einer bestimmten Therapie, beispielsweise einer homöopathischen Therapie. Und dann geht man üblicherweise so vor, dass man die Probanden oder die Studienteilnehmer einteilt in zwei verschiedene Gruppen. Einmal die Interventionsgruppe oder Treatment Group und außerdem dann noch die Kontrollgruppe. diese Zuteilung auf die beiden Gruppen, die muss vollkommen zufällig passieren, deswegen randomisiert. Und die Studienteilnehmer dürfen auch nicht wissen, zu welcher Gruppe sie gehören. Und dann wird den Leuten in der Interventionsgruppe die Therapie verabreicht und den Leuten in der Kontrollgruppe nur ein Placebo. Und die Mitglieder dieser beiden Gruppen wissen natürlich nicht, zu welcher Gruppe sie gehören, und somit wissen sie auch nicht, was ihnen da verabreicht wird. Und dann versucht man festzustellen, ob die Wirkung, die sich bei den Leuten in der Interventionsgruppe entfaltet, ob die sich irgendwie von der Wirkung unterscheidet, die sich bei den Mitgliedern der Kontrollgruppe entfaltet, also bei denjenigen, die nur ein Placebo verabreicht bekommen haben.
Ja, und zwar ja systematisch unterscheidet, also jetzt nicht deshalb unterscheidet, weil sich die Mitglieder in Treatment- und Kontrollgruppe in irgendwelchen anderen relevanten Charakteristika unterscheiden.
Genau. In der Praxis kann es natürlich immer sein, dass die beiden Gruppen nicht perfekt randomisiert sind. Aber rein theoretisch, also wenn man das perfekt geschafft hat, die Aufteilung vorzunehmen, dann dürfte es diese Probleme eben nicht mehr geben. Und im Ergebnis stellt man dann entweder fest, dass es eine Wirkung gibt über den Placebo-Effekt hinaus, oder dass es diese Wirkung nicht gibt. Ja, und dann haben wir auch keine, also hier dürfte es eigentlich keine asymmetrischen Nachweismöglichkeiten geben, so wie bei der Existenzbehauptung. Ja, entweder hast du einen Behandlungseffekt der untersuchten Therapie oder du hast ihn nicht. Jetzt, wie ich eben schon mal sagte, kann es natürlich sein, dass eine einzelne Studie mangelhaft ist. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass die Möglichkeit besteht, dass man bei der Methodik oder bei der Durchführung der Studie irgendwelche Fehler gemacht hat, die dann dazu führen, dass man das falsche Ergebnis erhält. Aber das betrifft ja sowohl das Ergebnis, eine Wirkung gefunden zu haben, als auch das Ergebnis, keine Wirkung gefunden zu haben. Das geht ja in beide Richtungen, möchte ich behaupten.
Ja.
Ne? Deswegen müssen Studien oder deswegen muss versucht werden, Studienergebnisse zu reproduzieren, Studien zu wiederholen, Studiendesigns leicht abzuwandeln, etc. Und wenn man dann eine ausreichend große Anzahl von Studien durchgeführt hat und diese Studien alle zum gleichen Ergebnis kommen oder die überwiegende Mehrheit zum gleichen Ergebnis kommt, kann man dann irgendwann anfangen, davon auszugehen, dass man weiß, ob die untersuchte Therapie eine Wirkung entfaltet oder nicht. Und bei der Homöopathie ist es eben so, dass die Studienlage eindeutig oder ziemlich eindeutig darauf hinweist, dass es einen Behandlungserfolg über den Placebo-Effekt hinaus nicht gibt. Ja, man kann in dem Kontext natürlich immer argumentieren, dass Wissenschaftler sich da nicht ganz einig sind und dass es nicht endgültig festgestellt worden ist, ob Homöopathie funktioniert oder nicht.
Ja, aber ja, was heißt aber endgültig in dem Zusammenhang? Ne? Weil es ist ja so, dass in allen medizinischen Bereichen laufend auch neue Medikamente, Behandlungsmethoden entwickelt werden. Genauso ja auch sicherlich in der Homöopathie. Da kann man ja immer argumentieren, Moment, wir haben jetzt doch eine neue Entwicklung und da tut sich ja noch mal was. Das kann man ja noch gar nicht final feststellen. Also das Ende ist ja dann eigentlich nie wirklich erreicht.
Genau. Ja, und selbst wenn, also wenn du über 200 Jahre lang zur Homöopathie forschst, und mittlerweile ziemlich klar ist, dass Homöopathie nicht funktioniert und du auf dem Standpunkt stehst, dass es vielleicht doch wirkt, weil die Studien, die keinen Behandlungserfolg finden, möglicherweise mangelhaft sind, dann ist es natürlich schwer, dann irgendwann bei der 5001. Studie hinzugehen und zu sagen, ja, die hat einen Behandlungserfolg gefunden. Also haben wir jetzt hier ein Indiz dafür, dass Homöopathie doch funktioniert. Ja, ist schwierig. Nur wenn du 5000 Studien hast, die, also die Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht, die ist nur ein Beispiel. Ja, wenn du 5000 Studien hast, die alle zum Ergebnis kommen, dass Homöopathie nicht funktioniert und du dann eine Studie hast, die zum Ergebnis kommt, dass sie funktioniert, kannst du dich natürlich schwer auf den Standpunkt stellen zu sagen, die 5000 Studien sind alle mangelhaft. Die haben den Behandlungserfolg einfach nicht feststellen können. Und diese eine Studie, der glaube ich jetzt, die ist nicht mangelhaft, die hat jetzt den tatsächlichen Behandlungserfolg gefunden.
Weil es natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wie sich die Untersuchungsmethodik verändert. Wenn zu sagen, jetzt die 5000 Papiere alle mit derselben Methodik erarbeitet wurden und das eine Papier, das Gegenteil feststellt, vielleicht eine neue Methodik anwendet, die vorher noch nicht bekannt war, dann macht es natürlich wenig Sinn, das über eine Mehrheitsentscheidung festzustellen. Klar, wenn wir jetzt irgendwie 10 Papiere betrachten mit 10 verschiedenen methodischen Ansätzen und die kommen alle zu demselben Ergebnis, dann ist das, wie du schon sagst, ein klarer Hinweis darauf, dass offenbar ein entsprechender Effekt vorliegt oder eben nicht vorliegt. Aber wenn es sozusagen da auch eine gewisse Clusterung gibt, was bestimmte methodische Ansätze anbelangt, müsste man das ja eigentlich auch irgendwie abwägen und gewichten.
Ja, und an sich ist das das gleiche Problem, was wir bei der ganzen Debatte um den Klimawandel auch haben. Also von Leuten, die nicht davon überzeugt sind, dass es einen Klimawandel gibt oder zumindest, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist oder sonst irgendwie von Menschen beeinflusst worden ist und nicht von ihnen beeinflusst wird. Diese Leute stellen sich auch gerne auf den Standpunkt, dass es einzelne Studien gibt und einzelne Wissenschaftler gibt, die ihre Meinung stützen und ignorieren dabei gerne mal, dass die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler und die überwiegende Mehrheit der Studien aber darauf hinweist, dass es einen menschengemachten Klimawandel eben doch gibt. Und das hat auch in diesem Fall genauso wie bei der Homöopathie eben damit zu tun, dass eine einzelne Studie eben nicht ausreicht. Jede einzelne Studie bringt bestimmte Probleme mit sich und erst durch die Masse der Studien bekommst du dann irgendwann ein Gefühl dafür, in welche Richtung es geht und welches Ergebnis das wahrscheinlichere ist. Dass du einzelne Studien hast, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen, ist ja vollkommen normal. Und dafür gibt es dann verschiedene Ursachen.
Ja.
Üblicherweise ist einfach eine schlechte Datenlage oder ein schlechtes Studiendesign oder Messungenauigkeiten, was auch immer es ist. Ja. Naja, gut. Also das ist im Wesentlichen im Wesentlichen zu dieser Wissenschaftstheorie-Geschichte. Also wie gesagt, dass ich letzte Mal gesagt habe, dass die Unwirksamkeit von Homöopathie grundsätzlich nicht beweisbar ist, würde ich jetzt nicht mehr wiederholen. Aber ich habe dazu ein bisschen recherchiert, ne? Und ich habe den einen Artikel gefunden auf scienceblogs.de, den ich am Anfang erwähnt hatte. Und nicht nur dieser Artikel, sondern auch der ein oder andere Kommentar darunter ist recht hilfreich. Und die finde ich durchaus plausibel und beschreiben im Wesentlichen das, was ich jetzt auch versucht habe zu beschreiben. Aber diese Aussage, dass die Unwirksamkeit von Homöopathie grundsätzlich nicht bewiesen werden kann, ist meines Erachtens tatsächlich ein Unsinn. Hat wahrscheinlich viel mit den Existenzbehauptungen zu tun, kommt aber sehr, sehr
oft. Aber so ein bisschen vor. Semantische Frage, wie man jetzt das Wort beweisen interpretiert.
Ne? Genau.
Ob es jetzt sozusagen ein wirklich logischer Beweis ist oder ein statistischer Nachweis.
Genau. Und
den logischen Beweis zu erbringen, das dürfte in der Tat ja sehr schwierig sein oder vielleicht sogar unmöglich.
Genau. Und deswegen würde ich auch, ich hatte ja letzte Mal erwähnt, dass irgendwann vor ungefähr 2 Jahren die Technikerkrankenkasse mal getwittert hatte, könnt ihr uns Studien nennen, die die Nichtwirksamkeit von Homöopathie beweisen? Ja. Und da haben ja eine Menge Leute drauf geantwortet und haben eben, viele von denen haben genau das Argument vorgebracht, dass es das gar nicht geben kann. Und unterm Strich würde ich sagen, dass die Frage tatsächlich unsinnig ist. Also egal, egal wie man es jetzt versteht, in beiden Fällen macht es meines Erachtens keinen Sinn. Also wenn man auf dem Standpunkt steht, dass es logisch nicht möglich ist und die Frage deswegen unsinnig ist, ja gut, kann ich das unterstreichen. Wenn man auf dem Standpunkt steht, dass die Tendenz in den Ergebnissen der Studienlandschaft entscheidend ist, ja, macht es eigentlich auch keinen Sinn.
Ne? Ja, also, es sei denn, mit Studien sind irgendwelche Metastudien gemeint, die sozusagen den Stand der Literatur allgemein zusammenfassen und dann vielleicht zum Ergebnis kommen, dass rein statistisch betrachtet der Anteil an Studien, die vielleicht doch meines gegebenen Art von Wirkung so gering ausfällt, dass man nicht von einem signifikanten Einfluss ausgehen kann. Aber auch dann ist natürlich die Bemerkung ziemlich unglücklich formuliert.
Ja, denke ich auch. Ne, weil es ist, also Frankreich hat ja vor ein paar Wochen beschlossen, dass die französischen Krankenkassen nicht mehr für Homöopathie bezahlen sollen. Das läuft jetzt, glaube ich, schrittweise aus und dann ab 2021 oder so dürfen die gar nicht mehr dafür bezahlen. Und dieser Entscheidung liegen natürlich auch die verfügbaren Forschungsergebnisse zugrunde. Und außerdem hatte ich eine australische Webseite gefunden, ich glaube von einer Behörde. Ich muss mal gucken, wenn ich die nochmal wiederfinde, verlinke ich die in den Sendungsnotizen. Da ist, da findet sich auch eine Übersicht der Forschungsergebnisse. Und soweit ich das beurteilen kann, ist ziemlich eindeutig, dass die Forschungsergebnisse in die Richtung zeigen, dass Homöopathie eben nicht wirkt. Was ja auch nicht verblüffend ist angesichts des Potenzierungskrams, den ich letztes Mal erklärt habe. Ja, ne? Ja. Also davon auszugehen, dass da überhaupt was passieren kann, ist schon meines Erachtens ziemlich absurd. Und somit sind die Forschungsergebnisse jetzt nicht besonders überraschend. Ne? Naja, gut. Aber das wollte ich zumindest nochmal nachgereicht haben, weil ja so hundertprozentig, ja, vielleicht würde ich nicht sagen, dass das, was ich letztes Mal gesagt hatte, nicht stimmt, aber ich würde zumindest sagen, dass es missverständlich war und ich jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen was recherchiert habe, was mir einfach logischer erscheint. Also bei dem, was ich letztes Mal gesagt hatte, ich habe das irgendwie so hingebogen, weil ich dachte, na gut, die Nichtwirksamkeit ist halt nicht beweisbar, weil eine einzelne Studie immer potenziell mangelhaft ist und man kann beliebig viele Studien durchgeführt haben. Man kann immer noch auf dem Standpunkt stehen, dass das nicht ausreicht. Und deswegen ist die Nichtwirksamkeit nicht möglich, aber das gilt ja genauso für das gegenteilige Ergebnis. Das wäre ja bei dem Ergebnis, dass Homöopathie wirkt, das gleiche Problem. Und somit wäre, wenn weder die Wirksamkeit noch die Unwirksamkeit bewiesen werden kann, ja gut, dann kann man gar nichts beweisen. Ne? Und irgendwie. Ja,
dann ist im Grunde ja nur noch die Frage, von welchem Standpunkt man praktischerweise sinnvoll ausgehen sollte dann. Ne? Also agiert man so, als gäbe es eine Wirksamkeit oder so, als gäbe es keine Wirksamkeit. Und da würde ich dir recht geben. Ich meine, dadurch, dass es natürlich Kosten verursacht, liegt da schon die Beweislast bei denjenigen, die die Methode propagieren.
Ja, denke ich auch. Ich habe auf jeden Fall gemerkt im Rahmen meiner Recherche, dass dieses ganze Wissenschaftstheorie-Thema, oder ursprünglich hieß es, glaube ich, wissenschaftstheoretische Philosophie, dieses ganze Thema ist recht interessant. Da sind mir eine Menge Namen begegnet, die mir durchaus geläufig sind, also so wie Karl Popper und
Von denen hatten wir viel im Statistikunterricht gehört an der Uni.
Also, ach echt?
Also ein Statistikprof, der war auch ein großer Karl Popper-Fan.
Ah, guck, ich kann
Das Denken taucht ja auch im Grunde in diesen Grundlagenveranstaltungen Statistik sehr stark auf, ne? Wenn es darum geht, eben Nullhypothesen aufzustellen, sie zu falsifizieren und damit sozusagen dann die Alternativhypothesen zu belegen. Es ist ja dann genau seine Denkweise eben, ne? diese rationalistisch-probabilistische Denkweise, die dahinter steht.
Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, dass also null Hypothesen etc. Natürlich hatten wir das auch alles in unseren Statistikveranstaltungen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mit irgendwelchen Namen in Verbindung gebracht wurde. Mhm. Oder das liegt einfach an mir, weil ich üblicherweise mich
also wird das ja üblicherweise in den Textbüchern auch nicht, ne? Aber ja. Unser Prof hat uns eben auch darauf hingewiesen, dass es durchaus eben diese philosophische Fundierung gibt.
Ja. Ja, ich kann mir, also einerseits glaube ich, dass ich mir so Namen recht schlecht merken kann oder die Zuordnung, die zu bestimmten, die Zuordnung der Namen zu bestimmten Dingen, die geht bei mir immer recht schnell verloren, habe ich das Gefühl. Und ich finde es auch eigentlich gar nicht so entscheidend, auf wen das zurückgeht. Aber das führt dann immer dazu, dass ich mich mit dem Lebenswerk einer einzelnen Person nicht so wirklich auskenne oder zumindest denke, dass ich mich nicht damit auskenne. Mhm. Und wenn ich das nochmal nachlese, dann begegnen mir da oft Dinge, die ich durchaus kenne, wo mir nur bisher immer die Zuordnung fehlte. Mhm. Und naja, dieses ganze Wissenschaftstheorie-Thema ist eigentlich ganz interessant. Ich hab halt nie so wirklich empirisch gearbeitet. Vielleicht ist mir das deswegen noch alles so ein bisschen fremd. Gut, aber wenn ich mal Zeit habe, das hole ich das vielleicht mal nach. Gut, aber wir können es auch erstmal dabei belassen, weil wir wollten ja unter einer Stunde bleiben, was ja. Schon knapp wird, glaube ich. Gut, im Wesentlichen habe ich ein Thema mitgebracht und dabei geht es um den Zusammenhang zwischen der Wochenarbeitszeit und dem Wohlbefinden bzw. der psychischen Gesundheit.
Interessant. Ja,
genauer genommen geht es darum, ob es eine Stundenzahl gibt, die man wöchentlich mindestens arbeiten muss, um ein ähnliches Wohlbefinden zu haben wie bei einer 40-Stunden-Woche. Und beziehen tue ich mich dabei auf ein Paper von Kamerade, Wang, Burchell, Balderson und Kautz. Also Kautz, Kautts, nicht wie der Vogel. Ja. Das Paper ist 2019 im Journal Social Science and Medicine erschienen und trägt den Titel A Shorter Working Week for Everyone. How much paid work is needed for mental health and well-being? Mhm. Ich habe jetzt Mental Health mit psychischer Gesundheit übersetzt, weil ich glaube, mentale Gesundheit sagt man im Deutschen nicht.
Ja,
ist jetzt meines Wissens aber das Gleiche. Und naja, Wellbeing ist Wohlbefinden. Ich werde außer dem Paper selber nochmal einen Artikel vom ORF verlinken. Darüber bin ich da, glaube ich, drauf gestoßen. Auf science.orf.at gibt es einen Artikel eben genau zu diesem Paper hier. In der Einleitung des Papers wird beschrieben, dass die ganze Debatte in diesem Kontext im Wesentlichen aus drei Strängen besteht. Der erste Strang ist Arbeit versus Arbeitslosigkeit. Da wird also untersucht, inwiefern sich das Wohlbefinden, ich werde jetzt einfach immer nur von Wohlbefinden sprechen und meine dann auch gleichzeitig psychische Gesundheit oder im Speziellen psychische Gesundheit, so wie es im Titel steht. Also bei Arbeit versus Arbeitslosigkeit geht es im Wesentlichen darum, wie das Wohlbefinden davon abhängt, ob man Arbeit hat oder nicht. Das ist also eine recht binäre Sichtweise. Und die
Alternative ist unfreiwillige Arbeitslosigkeit oder wird das differenziert?
Ich vermute mal, dass freiwillige Arbeitslosigkeit komplett ausgeklammert wird, oder? Meinst du nicht? Wahrscheinlich werden nur Erwerbspersonen untersucht und entweder haben die Arbeit oder sind unfreiwillig arbeitslos. Würde ich vermuten, ne? Weil jemand, der...
Ich meine, das ist ja schon ein Unterschied, ne? Also jemand, der sich jetzt freiwillig aus dem Arbeitsmarkt zurückzieht, der hat natürlich von vornherein auch schon mal eine andere Motivation. Ja. Weil er sich bewusst auch dafür entschieden hat, eben nicht arbeiten zu gehen. Und ich meine, wer jetzt eben unfreiwillig arbeitslos ist, der kann ja auch aus anderen Gründen unzufrieden sein als aus der Tatsache, dass er eben nicht den Job ausübt, sondern auch allein schon deshalb, weil er eben sich nicht akzeptiert fühlt oder wie auch immer.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Unterscheidung, die in den verschiedenen Papern vorgenommen wird, aber jetzt in dieser Beschreibung des Untersuchungsthemas in der Einleitung dieses Papers ist das nicht weiter erläutert worden. Von daher kann ich dir das nicht sagen, aber da hast du sicherlich recht, dass das eine wichtige Unterscheidung ist. Also alles, was die hier schreiben, ist, dass Arbeit zum einen natürlich eine Einkommensquelle ist. Also jemand, der Arbeit hat, verdient eben eigenständig ein Einkommen, was sich somit dann indirekt auf das Wohlbefinden auswirkt. Außerdem kann der Umstand, Arbeit zu haben, auch in direkter Hinsicht eine Quelle der psychischen Gesundheit sein. Und Arbeit kann einem das Gefühl geben, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben, ne? Weil man eben selber für den Lebensunterhalt sorgt und nicht auf Transferleistungen angewiesen ist oder auf die Unterstützung durch andere Leute. Ja. Also das ist im Wesentlichen der erste Strang oder einer der Stränge, aber da geht's halt nur um die binäre Betrachtungsweise, also die Unterscheidung zwischen Leuten, die Arbeit haben und Leuten, die keine Arbeit haben. Und dieses Paper hier geht ja darüber hinaus. Der zweite Strang befasst sich mit langen Arbeitszeiten. Von langen Arbeitszeiten spricht man bei mehr als 48 Stunden pro Woche. Und es gibt wohl einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass es nicht empfehlenswert ist, mehr als 48 Stunden die Woche zu arbeiten.
Das glaube ich, ja.
Wobei das aber nicht generell einfach mit der Anzahl der Stunden zu tun hat. Also viel zu arbeiten muss nicht unbedingt das Problem sein. Die Probleme entstehen wohl eher dadurch, dass es dann oft Schichtarbeit ist oder Nachtschichten oder dass die Arbeitszeiten einfach sozial inkompatibel sind. Mhm. Also jemand, der viel arbeitet, hat natürlich weniger Möglichkeiten, oder jemand, der Nachtschicht arbeitet oder im Schichtbetrieb arbeitet, hat weniger Möglichkeiten, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, zum Sport zu gehen und so weiter. Also wenn es ein Mannschaftssport ist.
Sicherlich gibt es ja auch eine direkte Wechselwirkung zwischen der Zufriedenheit und der Arbeitsproduktivität. Weil ich meine, also eine große Zahl an Wochenstunden kann ja auch auf eine geringe Produktivität zurückzuführen sein. Dass man eben länger im Büro sitzen muss, weil bestimmte Abläufe nicht gut organisiert sind. Ja. Vielleicht auch, wenn man persönlich überfordert ist sonst mit dem Job, weil man es in der regulären Zeit einfach nicht schafft. Und das wiederum belastet ja auch die persönliche Zufriedenheit. Ja. Insofern ist vielleicht in der Tat ja nicht die absolute Zahl an Stunden entscheidend, sondern eher das Verhältnis aus dem, was man eben in den Stunden, die man arbeitet, schafft und auch sozusagen einen persönlichen Effekt daraus ziehen kann.
Ja. Ja, und das ist natürlich dann ein Teufelskreis, ne? Also wenn du merkst, dass du nicht so produktiv bist, wie du gerne wärst und deswegen länger im Büro bleibst, und die
vielleicht dadurch dann noch unproduktiver, weil du irgendwann eben eine Schwelle erreichst, wo es auch körperlich dann nicht mehr geht.
Genau, dann wirst du immer unzufriedener, arbeitest immer mehr und kommt schaffst immer es weniger aber.
Warum?
Ja. Genau, das kann natürlich passieren. Genau. Also das ist der zweite Strang, und der letzte Strang ist der sich mit der Unterbeschäftigung befasst. Und der Begriff der Unterbeschäftigung beschreibt das subjektive Empfinden, weniger Stunden zu arbeiten, als man eigentlich gerne arbeiten würde. Und das Ergebnis, gut, da verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig, was ich mir hier notiert habe, das Ergebnis sieht so aus, dass ja diese Unterbeschäftigung ein geringeres Wohlbefinden verursacht, als eben eine Situation, in der man nicht unterbeschäftigt ist. Was jetzt auch nicht so verblüffend ist, weil, wie ich eben sagte, Unterbeschäftigung ja ein subjektives Empfinden beschreibt. Also wenn ich subjektiv das Gefühl habe, unterbeschäftigt zu sein, dann geht das mit einem, ja, dann würde man vermuten, dass das mit einem geringeren Wohlbefinden einhergeht, als wenn das nicht der Fall ist. Bei der ganzen Diskussion gibt es aber eben zwei Probleme. Zum einen kann es eine Illusion sein, mehr arbeiten zu wollen. Also, oder vielleicht ist man sich gar nicht so genau im Klaren darüber, wie viel man eigentlich arbeiten möchte. Hm. Ja, vielleicht wünscht man sich mehr arbeiten zu können. Ja, aber hätte man die Möglichkeit, mehr zu arbeiten, würde man merken, dass es doch nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hatte. Ein anderes Problem ist, dass man eine sehr begrenzte Kontrolle über die eigene Arbeitszeit hat. Ja, bei Selbstständigen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber zumindest wenn man irgendwo als Angestellter arbeitet, dann ist man an den Vertrag gebunden, den man unterschrieben hat, möglicherweise an den Tarifvertrag. Und ja, die wirtschaftspolitische Umsetzbarkeit von ja komplett beliebigen Arbeitszeiten ist natürlich auch sehr, sehr begrenzt.
Ja.
Also,
wobei es ja schon in dem Papier um effektive Arbeitszeit geht, ne? Und die auch als solche gemessen wird. Also es wird jetzt nicht Arbeitszeit über vertraglich vereinbarte Stunden gemessen, oder doch?
Nee, die effektive inklusive Überstunden und allem, was dazu gehört.
Ja. Aber es heißt auch exklusive Stunden, die ich vielleicht bewusst abbummele. Ja. Oder wo ich mich jetzt nur am Kaffeeautomaten aufhalte.
Na gut, die Daten, sage ich gleich noch ein paar Sachen zu, die Daten basieren alle auf Selbstaussagen. Somit können wir vielleicht davon ausgehen, dass die nicht ehrlich die Stunden beinhalten.
Weil bei Selbstaussagen würde ich sagen, wenn es eine anonyme Befragung war, und das wird es ja wahrscheinlich gewesen sein, dass am ehesten noch die Chance bietet, dass sowas eben nicht berücksichtigt wird, anders als eben bei irgendwelchen Datensätzen, die eben Informationen aus Arbeitsverträgen, aus Anstellungsverhältnissen beinhalten.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, das, ich meine, ein anderes aber Problem ist,
geht es Ihnen geht es schon um effektive Arbeitszeit, nicht um jetzt Zeit, die einfach nur im Büro abgesessen wird.
Nee, es geht schon um effektive Arbeitszeit, ja. Die ist natürlich auch schwer einzuschätzen, ne? Also, wer weiß denn schon so genau, wie viel er jetzt gearbeitet hat? Also, vor allem, wenn du sowas wie Mittagspause und so rausrechnest und du wirklich nur die Nettoarbeitszeit nimmst.
Ja, das müsste man ja eigentlich, ne? Ich meine, das ist ja dann schon in einem begrenzten Umfang auch Erholung.
Eigentlich schon, ja, würde ich auch sagen.
Aber klar, die Frage ist, wo setzt man die Grenze? Also ist jetzt E-Mails lesen auch schon richtige Arbeit oder ist das eine Pause?
Ja, oder wenn du an der Uni arbeitest, wie wir damals, da ist ja auch einfach die Unterscheidung zwischen der normalen Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und der Arbeit an der Dissertation sehr, sehr schwierig. Ne? Manchmal machst du tatsächlich Dinge, die gar nicht zuzuordnen sind. Mhm. Also wenn du, weiß ich nicht, du musst dir einen Rechner nachbestellen oder anderes Büromaterial, was du für deine Arbeit insgesamt verwendest. Ja, es ist diesen Aufwand kannst du ja nicht der einen oder anderen Tätigkeit zuordnen. Und also ich hätte dir, gut, es gab die ein oder andere Woche, wo ich entweder gar nicht an der DIS gearbeitet habe oder nur an der DIS. Da ist es natürlich dann relativ leicht. Also zum Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit kann es natürlich schon mal vorkommen, dass ich eine ganze Woche nur an der DIS arbeiten konnte. Andersherum, vor allem während des Semesters, ist es natürlich auch oft vorgekommen, dass ich gar nicht an der DIS gearbeitet habe. Mhm. Aber gut, das sind dann immer nur einzelne Wochen und darum geht es hier ja wahrscheinlich nicht so sehr, sondern eher um eine durchschnittliche Woche. Ja, und das ist in anderen Berufen sicherlich ganz ähnlich, dass es sehr, sehr schwer ist, einzuschätzen, wie viele Stunden man tatsächlich gearbeitet hat. Aber es gibt natürlich auch Betriebe, wo du tatsächlich die geleistete Arbeitszeit nachhalten musst. Oder Arbeitszeit heißt dann die Zeit, die du tatsächlich im Büro gewesen bist oder auf Dienstreise.
Ich würde halt bedenken, je manueller die Tätigkeit ist, die man ausführt, umso einfacher ist es dann auch, Arbeit und Freizeit abzugrenzen.
Ja,
also oft geringer sozusagen der geistige Anteil an der Arbeit ist.
Ja, bestimmt. Oft, weil du auch gar nicht wirklich die Möglichkeit hast, irgendwas anderes zu machen als die Arbeit, für die du da bist, ne? Ja. Also ich habe ja so ein paar Nebenjobs gehabt, wo ich dann auch stempeln musste oder wo es irgendwie ein System gab, um die tatsächliche Arbeitszeit nachzuhalten. Und wurde dann während der eigentlichen Arbeitszeit gar nichts anderes machen kannst, ne? Also vielleicht.
Aber auch nach der Arbeitszeit ist dann eben klar, dann ist Feierabend. Ja. Und bei einer geistigen Tätigkeit ist es ja in der Regel schon auch so, dass du auch darüber nachdenkst, was du am Tag getan hast, vielleicht auch Pläne schmiedest für den nächsten Tag, ja. Was ja auch eigentlich Teil des Jobs und damit deiner Arbeitszeit wäre.
Eigentlich schon, ja. Das ist mir so oft passiert, dass ich den ganzen Tag im Büro zugebracht habe und dann bin ich teilweise recht spät abends erst nach Hause gegangen und dann ist vielleicht schon dunkel und dann auf dem Weg nach Hause ist mir dann die Lösung zu einem Problem eingefallen, einfach so mir nichts, dir nichts, wo ich gerade im Büro 2 Stunden drüber nachgedacht habe. Ja, und somit ist dann der Heimweg auch noch Arbeitszeit gewesen. Ja. Ja. Na gut, also die Daten stammen aus, das Ganze ist eine britische Studie, die Daten stammen aus dem sogenannten UK Household Longitudinal Study, der UK HLS. Der Zeitraum ist 2009 bis 2018. Enthalten sind über 156.000 Beobachtungen, die sich auf knapp 85.000 Personen beziehen, allesamt im Alter von 16 bis 64 Jahren. Ja, die Variablen sind die folgenden. Zum einen die abhängige Variable Wohlbefinden bzw. psychische Gesundheit und zum anderen die unabhängigen Variablen. Das ist zunächst einmal die erwartete Arbeitszeit nach Selbstaussage. Also ich glaube, sowas wie die Arbeitszeit, die man für die kommende Woche erwartet oder sowas ähnliches. Also nicht wie viel habe ich die letzten Wochen gearbeitet, sondern wie viel werde ich vermutlich kommende Woche arbeiten. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass man tendenziell so eine durchschnittliche Arbeitswoche erwartet, es sei denn, es steht was Bestimmtes an. Möglicherweise hat das aber auch damit zu tun, dass das Wohlbefinden, das ja auch hier angegeben werden muss, in erster Linie davon abhängt, was man erwartet, wie viel man die nächsten Wochen arbeiten muss. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, da eine Motivation, was zur Motivation gelesen zu haben.
Wenn man im Voraus schon weiß, ich muss jetzt nächsten Zeit sehr viel arbeiten, dass es einen jetzt schon runterzieht.
Genau. Und der Umstand, dass man letzte Woche viel gearbeitet hat, ja, das zieht einen vielleicht nicht mehr so sehr runter, weil man hat es jetzt hinter sich. Vielleicht ist man noch müde und körperlich ein bisschen matt. Ja. Aber wenn man nach der psychischen Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden gefragt wird, dann ist das vielleicht eher von dem abhängig, was man für die nahe Zukunft erwartet.
Ja, das klingt plausibel. Ja. Ja.
Gut, wird in dem Paper natürlich nicht näher erläutert, weil die Daten ja nicht selber erhoben haben, sondern die stammen aus eben dieser Langzeitstudie, die von, ich weiß nicht von wem, aber nicht von den Autoren dieses Papers durchgeführt wurde. Die erwartete Arbeitszeit, wie ich eben schon mal sagte, ist inklusive Überstunden und Nebenjobs. Es geht natürlich nicht um die Arbeit im Rahmen eines einzelnen Jobs, sondern die insgesamte Arbeitszeit einer Person. Und wenn diese Person mehrere Jobs hat, dann ist natürlich die Gesamtarbeitszeit hier relevant. Aufgrund einer erwarteten Nichtlinearität, vor allem zwischen 0 Wochenstunden und einer geringen Anzahl von Wochenstunden, werden die Angaben in verschiedene Intervalle unterteilt oder Kategorien. Die erste Kategorie ist 0 Wochenstunden, die zweite ist dann mehr als 0, aber maximal 8 Wochenstunden, dann mehr als 8 und maximal 16 Wochenstunden und dann geht es im Wesentlichen so weiter, aber nicht mehr mit 8 Stunden Intervallen, sondern mit 4 Stunden Intervallen, also 16 bis 20 und so weiter. Und die letzte Kategorie ist dann mehr als 44 und maximal 48 Wochenstunden. Und alles darüber hinaus wird, glaube ich, komplett ausgeklammert, weil das nicht Untersuchungs, Objekt ist. Ne? Also dabei, darum geht es ja nicht, dass lange Arbeitszeiten einen negativen Effekt auf das Wohlbefinden haben, hatte ich ja schon erwähnt. Dann gibt es noch einige Kontrollvariablen. Zum einen das Alter, dann noch das Alter zum Quadrat. Den Familien.
Da wird eine Nichtlinearität unterstellt. Das ist vielleicht.
Genau. Also,
das Wohlbefinden sich auch nicht monoton mit dem Alter verändert.
Genau. Wobei ich mich gefragt habe, ob der Zusammenhang negativ ist oder vielleicht sogar positiv. Man würde ja vielleicht ad hoc davon ausgehen, dass der Zusammenhang negativ ist, dass das Wohlbefinden mit dem Alter zurückgeht. Aber das hat ja vielleicht eher mit dem Gesundheitszustand zu tun.
Also ich hätte mir da eher so einen umgekehrt parabelförmigen Verlauf vorgestellt, wie ja, glaube ich, auch durchaus auch von Studien herausgefunden wurde, dass zunächst mal das Wohlbefinden ansteigt mit wachsendem Alter, aber irgendwann dann eben eine Spitze erreicht wird, ab der dann es eher wieder bergab geht.
Nicht andersherum? Nicht eher so U-förmig?
Ach so, meinst du das eben? Ja, das ja doch, das habe ich auch mal gelesen, ja.
Also die Leute sind 60.
Dann eher das Down sozusagen in der Midlife-Crisis sich befindet und die ganz Jungen und die ganz Alten besonders glücklich sind.
Wobei hier ja nur Leute im Alter von 16 bis 64 enthalten sind. Ne? Also du fängst an bei Leuten, die wahrscheinlich noch jetzt in der Schule sind, aber nicht mehr allzu weit vom Abschluss entfernt. Ja, und das endet dann bei Leuten ungefähr bei Renteneintritt. Also Rentner zum Beispiel sind da schon gar nicht mehr enthalten.
Ja.
Also ein U-förmiger Verlauf, ja, der würde vielleicht Sinn machen, wenn du die Rentner und die Kinder noch mit drin hast. Gut, ich weiß, wird
im Paper. Dann wird es natürlich auch schwierig, wenn man dann ja wieder von ganz anderen Lebenssituationen auch spricht. Ne?
Ja.
Ich meine, die Zufriedenheit, die man jetzt irgendwie aus viel Freizeit sieht, ist ja auch von ihrer Natur her sicherlich was ganz anderes als die Arbeitszufriedenheit.
Ja. Ja, und all diese Faktoren, die da eine Rolle spielen, die werden ja eben auch noch abgebildet. Ne? Also hier geht es ja nur um den Zusammenhang zwischen Alter und Wohlbefinden. Und so Sachen wie zum Beispiel die Gesundheit wird ja nochmal separat über Kontrollvariablen abgebildet. Ne? Also außer Alter und Alter zum Quadrat gibt es noch eine Kontrollvariable für den Familienstand. Dann für die Präsenz von Kindern, also einfach binär. Dann noch die Anzahl der Kinder. Dann das Sorgerecht, also ob man das Sorgerecht für die Kinder hat oder nicht. Lange andauernde Krankheiten, das habe ich einfach so wörtlich übersetzt. Ich weiß nicht, ob da chronische Krankheiten mit gemeint sind oder ob es da einen Unterschied gibt, der mir nicht bekannt ist. Dann das logarithmierte Haushaltseinkommen. Logarithmiert hatten wir, glaube ich, letzte Woche in einem anderen Kontext schon mal gesagt. Das ist üblich, das so zu machen, einfach um dem abnehmenden Grenznutzen des Einkommens Rechnung zu tragen. Weil der Grenznutzen des ersten Euros sehr hoch ist und jeder zusätzliche Euro hat dann einen immer geringeren Grenznutzen. Weil irgendwann hat man genug zu essen, genug zu trinken, man hat Kleidung, Dach über dem Kopf und so weiter. Und wenn es dann darum geht, sich einen Zweitwagen zuzulegen, dann ist der Grenznutzen eben nicht mehr so hoch wie am Anfang. Dann, wo bin ich? Dann gesundheitliche Einschränkungen, die sich irgendwie auf die Arbeit auswirken. Auf einer Skala von 1 bis 5. 1 heißt immer, also eine permanente Einschränkung, und 5 heißt nie, also keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der zu leistenden Arbeit. Eine andere Kontrollvariable ist der logarithmierte Stundenlohn. Dann noch die Befristung der Anstellung, also eine Dummy-Variable für entweder befristete oder unbefristete Anstellung. Dann die Berufsgruppe, die berufliche Zufriedenheit. Achso, ja, das war's.
Und die Branchenzugehörigkeit nicht?
Nö. Also ich weiß nicht, wie genau die Berufsgruppe verstehen. Vielleicht ist das, könnte das nicht eine kombinierte sein?
Ja, in der Regel sind das zwei verschiedene Indikatoren. Also die Berufsgruppen, die werden über eine andere Klassifikation gemessen als die Branchen.
Ja.
Oftmals werden in der Tat beide Indikatoren aufgenommen, was na ja, vor allem bei solchen Berufen Sinn macht, die eben branchenübergreifend auch eine Rolle spielen. Also es hängt immer auch so ein bisschen davon ab. Also die Branchenklassifikation, die ergibt sich ja vor allem aus dem Unternehmen, für das man arbeitet. Und wenn das Unternehmen eben auch Mitarbeiter beschäftigt, die sich jetzt außerhalb der Kernkompetenzen des Unternehmens tummeln, gäbe es eben keine 1-zu-1-Korrespondenz zwischen Berufsgruppe und Branche.
Ja.
No. Könnte man ja vielleicht denken, dass sich irgendwelche Reinigungskräfte in manchen Branchen wohler fühlen als in anderen, weil sie da besser mit ihnen umgegangen wird oder eben die Arbeitsbedingungen erträglicher sind.
Ja.
No. Oder auch sonstige Dienstleister.
Also ich vermute mal, dass das kein Übersetzungsfehler ist. Ich kann mich nicht dran erinnern, wie das jetzt im Originalpaper genau genannt wurde, aber vermutlich Berufsgruppe. Es wurde nicht so genannt, aber ja, wahrscheinlich sowas. Aber ich glaube, eine Branchenzugehörigkeit war da nicht mit aufgelistet, die ich dann irgendwie falsch übersetzt hätte. Mich wundert das sowieso.
War das ISCO-Klassifikation oder weißt du das?
Ich glaube, das war nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, kann ich dir nicht sagen. Ich wundere mich aber gerade, weil ich hier noch notiert habe, was nicht enthalten ist. Nicht enthalten sind Variablen ohne oder mit geringer Variation innerhalb einer Person. Zum Beispiel das Geschlecht oder die Bildung wird nicht abgebildet. Komme ich gleich nochmal zu, das macht ja auch Sinn. Also vor allem beim Geschlecht, aber auch bei der Bildung ist ja davon auszugehen, dass die innerhalb einer Person nicht allzu sehr über die Zeit variiert. Ist ja aber bei der Berufsgruppe eigentlich ganz ähnlich. Und ich würde mal behaupten, dass bei der Branchenzugehörigkeit da ist mehr Variation.
Analyse oder? Also es wird sozusagen die Veränderung über die Zeit, die wird untersucht und nicht die Querschnittsunterschiede.
Nee.
Also die Unterschiede zwischen Personen.
Nee, es wird die Änderung des Wohlbefindens beziehungsweise der psychischen Gesundheit einer Person infolge einer Änderung der Wochenarbeitszeit im Zeitverlauf gemessen.
Okay. Ne? Und dann macht es Sinn, dass man Geschlecht nicht aufnimmt und
Bildung nicht.
Bildung, ja.
Wobei, warum dann Berufsgruppe? Ne? Also.
Okay, aber wie du schon sagtest, die kann sich am ehesten noch ändern. Ne?
Ja, aber doch nicht so. Aber Branchenzugehörigkeit würde sich doch wohl eher ändern als Berufsgruppe, meinst du nicht?
Naja, es hängt ein bisschen davon ab, wie stark die Berufsgruppen aggregiert sind. Dazu müsste man halt vielleicht schon wissen, wie es genau gemessen wurde. Und
ach so, du meinst,
wie viele Ausprägungen es gibt.
Du meinst, wenn sie stark disaggregiert sind, dann würde ein Wechsel der Branche fast zwangsläufig mit einem Wechsel der Berufsgruppe einhergehen.
Ja, oder generell auch die Leute schneller mal ihre Berufsgruppe wechseln.
Ja.
In der Statistik.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, gut. Das sind Fixed-Effects-Regressionsmodelle, die dann hier durchgerechnet werden. Und wie ich eben schon mal sagte, untersucht werden soll, ob eine Änderung der Wochenarbeitszeit im Zeitverlauf zu einer Änderung des Wohlbefindens bei einer Person führt oder eben nicht, beziehungsweise in welchem Maße es zu einer Änderung führt. Das Ergebnis sieht so aus, dass das Wohlbefinden bei einer Arbeitszeit von 1-8 Stunden die Woche so ähnlich ist wie bei einer Arbeitszeit von 44-48 Stunden pro Woche. Bei 0 Stunden pro Woche ist das Wohlbefinden ziemlich gering. Bei lediglich 1-8 Stunden pro Woche ist das Wohlbefinden schon deutlich höher als bei 0 Stunden. Und darüber hinaus, also bei dann noch mehr Wochenstunden, bei mehr als 8 Wochenstunden, gibt's kein Maximum, sondern du hast eher so ein Plateau. Du hast immer mehr oder weniger das gleiche Niveau beim Wohlbefinden bis hin zu 44-48 Stunden die Woche. Und wie ich eben schon mal sagte, darüber hinaus fällt es dann wieder ab, weil es dann zu viel Arbeit ist.
Das heißt, es fehlt jetzt schon ab 44 Stunden ab oder jetzt ab 48 Stunden?
Ab 48.
Ab 48.
Also es ist ja in Bänder unterteilt, ne? Und das Band 1-8 weist ein ähnliches Niveau auf wie das Band 44-48. Und über 48 Stunden hinaus wird von dieser Studie ja gar nicht abgebildet. Aber das eine Band unterhalb von 1 bis 8 wird ja noch mit abgebildet. Ja. Also 0 Stunden. Ja. Also 1 bis 8 ist nicht ganz präzise. Ne? Mit 1 ist alles größer 0 gemeint. Ne? Also von größer 0 und kleiner gleich 8. Das ist ja das zweite Band. Und darunter hast du nur noch 0 Stunden pro Woche. Ja, und selbst so geringe Wochenarbeitszeiten wie 1 bis 8 Stunden pro Woche haben schon verglichen zu 0 Stunden einen nennenswerten positiven Effekt auf das Wohlbefinden. Nur wie viel man dann genau arbeitet, ist für das Wohlbefinden gar nicht so entscheidend. Entsprechend dieser Studie.
Zumindest werden dann eben für die ganzen Faktoren kontrolliert, die berücksichtigt wurden.
Genau. Und das ist im Wesentlichen das Ergebnis dieser Studie. Ich habe in dem ganzen Kontext, also die motivieren das.
Ja? Ich denke, es wäre schon sehr gut zu wissen, wie die Berufsgruppen abgegrenzt sind. Ne? Weil ich meine, wie ist das so mit einer Clusterung von sehr hohen Stundenzahlen in manchen Berufen? Wenn ich jetzt so an Beruf denke wie Arzt, da wird es ja vermutlich eher, ja gut, klar gibt es auch sicherlich Teilzeitärzte, aber ich würde vermuten, dass da die Variation an Arbeitsstunden nicht so groß ist wie in manch anderen Jobs, wie zum Beispiel in der Verwaltung, dass sich da eher viel am oberen Ende dann bündelt und dass vielleicht auch dadurch so ein bisschen dieser Plateau-Eindruck entstehen kann, dass viel eben sozusagen an Zufriedenheitsunterschieden schon über die Berufsgruppe abgefangen wird.
Ja.
Wie gesagt, das kann man jetzt so schlecht beurteilen, wenn man nicht genau weiß, wie die Berufsgruppen definiert sind.
Ja, ist natürlich gut, das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Da müsste ich nochmal ins Paper gucken, wobei ich bezweifeln würde, dass es da wirklich. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es an irgendeiner Stelle mal erwähnt wurde, da wurde nur angeführt, dass diese Variable berücksichtigt wird. Vielleicht wurde noch erwähnt, wie Berufsgruppen klassifiziert werden.
Ich meine jetzt ja die Zufriedenheit oder der Gewinn an Zufriedenheit durch Jobwechsel, der wird ja explizit ausgeklammert, dadurch, dass dann für Berufsgruppe kontrolliert wird. Ja. Aber das, was sozusagen jetzt an vielleicht Zufriedenheit hinzukommt, würde ja dann dem Effekt der Berufsgruppe zugeordnet werden und damit dann eben nicht den Arbeitsstunden zugeordnet. Und beides kann ja aber durchaus miteinander korrelieren.
Das stimmt natürlich, ja.
Dass ich jetzt in einen anderen Job wechsle und der gefällt mir vielleicht generell besser, ja, aber vielleicht gefällt er mir auch deshalb oder nur deshalb besser, weil ich da weniger arbeite.
Ja, das stimmt. Ja, es hat, ja, ich meine, du hast natürlich auch manche Berufsgruppen, wo die, wie soll ich sagen, wo die tatsächlich geleistete Arbeit gar nicht so, wo du die gar nicht so bemerkst, hatten wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Weil zum Beispiel bei der Arbeit an der Uni ist es ja nun mal so, dass du mit vielen Leuten zusammenarbeitest, die du noch aus dem Studium kennst, wenn du an deiner eigenen Uni bleibst, oder es sind einfach Freunde und Bekannte, die du im Laufe der Arbeit an der Uni erst kennenlernst. Und Leute im Mittelbau verbringen ja so viel Zeit an der Uni, dass sich das Arbeitsumfeld stark überlappt mit dem sozialen Umfeld. Also die Leute, mit denen du die Freizeit verbringst, sind ja bei vielen Leuten zu großen Teilen Kollegen, mit denen du auch den Arbeitstag verbringst. Und dann irgendwann ist, ja, oder es verschwimmt insgesamt stark. Ja, ne? Also teilweise. Also ich in Kiel habe du ja nicht so sehr, aber ich habe ja in direkter Nähe zum Campus noch gewohnt und wenn ich dann zum Sport gegangen bin, dann auch auf dem Campus und das hat sich alles in diesem Umfeld abgespielt, ne? Und dann ist irgendwann die Abgrenzung schwierig. Ja, gut. Gut, zu den Berufsgruppen kann ich sonst nichts mehr sagen. Ich kann mich nicht dran erinnern, da was zugelesen zu haben. Aber da hast du sicherlich nicht ganz unrecht. Ich habe also die Autoren dieses Papers hatten das noch motiviert, diese ganze Untersuchung, oder haben natürlich versucht, das ein bisschen einzubetten und zu erläutern, was da die wirtschaftspolitische Relevanz ist. Und das haben sie über den technologischen Fortschritt gemacht. Also die Motivation war die, dass durch den aktuellen technischen Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung möglicherweise viele Berufe komplett wegfallen, wenn nicht sogar ganze Branchen. Und dass deshalb über eine Umgestaltung der Arbeitsrealität nachgedacht werden muss und der Organisation von Arbeit. Und in dem Kontext muss dann auch darüber nachgedacht werden, wie viel wir arbeiten wollen oder eigentlich arbeiten müssen.
Ja.
Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich dann die Frage, ob wir irgendwann vom Ziel der Vollbeschäftigung abweichen oder nicht.
Und aber ich meine, für die Beantwortung dieser Frage ist es natürlich nicht besonders klug, für den Lohnsatz zu kontrollieren. Weil ich meine, der soll ja gerade eben auch die andere Seite der Medaille, die Produktivität, auch mit beleuchten. Und natürlich hat der seinerseits auch wiederum große Auswirkungen auf die Frage, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden bin und deren Resultate. Und insofern müsste man sich ja schon auch nochmal demgegenüber anschauen, wie sich eben die Stundenlöhne zwischen diesen einzelnen Gruppen unterscheiden, also zwischen den Gruppen, die in der Studie verwendet wurden. Und da ist es ja zumindest auf EU-Ebene so, dass man nach wie vor für Teilzeitarbeit auch eine klare Lohnstrafe beobachten kann. Zwar nicht nur im Hinblick auf die absoluten Löhne insgesamt, also ist ja klar, dass man dann weniger erhält, wenn man weniger arbeitet, sondern eben auch im Hinblick auf das Entgelt pro Stunde.
Ja. Ja. Ich habe mir noch mal ein paar Dinge notiert zu einem Beispiel aus der realen Welt. Da funktioniert es nämlich ein bisschen anders. Es gibt in Neuseeland einen Immobilienfinanzierer namens Perpetual Guardian. Und die haben irgendwann mal eine zweimonatige Testphase durchgeführt mit einer 4-Tage-Arbeitswoche. Aber haben der Gründer dieser Firma und vermutlich auch CEO heißt Andrew Barnes, und der hat einen TEDx-Talk gehalten, den man auch auf YouTube findet, verlinke ich natürlich. Und die haben die 4-Tage-Woche eingeführt, haben ihren Mitarbeitern also eingeräumt, einen Tag in der Woche nicht zu kommen. Ich glaube, genau genommen hatten die auch die Möglichkeit, alle 5 Tage zu kommen, aber jeweils weniger zu arbeiten und so. Ist natürlich alles ein bisschen komplexer, als dass es einfach nur 4 statt 5 Tage waren, die sie gearbeitet haben. Aber da war es so, dass die Gehälter nicht gekürzt haben. Also die haben gesagt, wir zahlen euch weiter das gleiche wie bisher, aber ihr braucht jetzt nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten. Und in dieser Zeit ist aber auch das gleiche zu leisten. Also ihr müsst immer noch die gleichen Aufgaben übernehmen und erfüllen wie bisher. Aber wir glauben, das ist auch in 4 Tagen zu schaffen. Und die sind also diese Testphase wurde dann noch begleitet von Wissenschaftlern, und mittlerweile haben sie es, glaube ich, endgültig eingeführt, die 4-Tage-Woche. Und diese Wissenschaftler, die das begleitet haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Produktivität nicht eingebrochen ist, sondern sie ist noch gestiegen. Mhm. Ja, weil die Leute.
Du meinst jetzt nicht die Stundenproduktivität nur, sondern auch die Produktionsleistung insgesamt.
Insgesamt, genau. Ja, und die Stundenproduktivität damit dann natürlich auch, ne?
Ja.
Aber die insgesamt eben auch, weil vermutlich, weil die Leute ein längeres Wochenende hatten oder einfach mehr Freizeit, konnten sich außerhalb, also hatten mehr Zeit, um sich um all die anderen Dinge zu kümmern, um die sie sich so kümmern müssen, und hatten dann an den 4 Tagen, wo sie gearbeitet haben, eher den Kopf frei. Also das ist jetzt so mein Erklärungsansatz. Ne? Die 4 Tage hatten sie eher den Kopf frei, mussten sich nicht noch um andere Dinge kümmern. Die haben ja einen Wochentag, oder ein Werktag noch, an dem sie sich um sowas wie Behördengänge und was nicht alles, Arztbesuche kümmern können. Und an den 4 Tagen, die sie gearbeitet haben, konnten sie sich dann eher auf die tatsächliche Arbeit konzentrieren. Sie waren entspannter und ja, unterm Strich dann tatsächlich produktiver. Und ja, somit war diese Testphase wohl ein voller Erfolg und unterm Strich haben sie es dann eingeführt. Ist jetzt noch nicht so lange her, die Testphase war, glaube ich, vor ungefähr 2 Jahren, also 2017, und letztes Jahr, glaube ich, haben sie das dann eingeführt. Ich hatte auch eine Podcast-Episode gefunden. Der Podcast heißt Work Passion Fit und in dieser einen Episode wurde eben dieser Andrew Barnes interviewt, aber da ging es kaum um die 4-Tage-Woche und außerdem ist die Audioqualität ziemlich schlecht, deswegen oder ich verlinke die mal, wer sich das anhören möchte, kann sich das ja gerne anhören, aber so viele Informationen stecken da nicht drin. Aber es gibt noch einige andere Quellen zur 4-Tages-Woche. Ein Artikel von Zeit Online und ein Artikel von The Guardian habe ich gefunden, die werde ich mal verlinken. Und es gibt die Webseite 4dayweek.com, die von Perpetual Guardian ist und eben über dieses Modell informiert. Ja. Also ich meine, in manchen, da sind wir wieder bei den Berufsgruppen, ne? Bei so Finanzunternehmen oder in dem Fall hier Immobilienfinanzierern, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, so wie es das hier ja scheinbar tut. Bei anderen Berufsgruppen vielleicht weniger, ne? Das ist einfach, ich meine, die Arbeitsrealität.
Es gibt natürlich viele Berufe, die einfach auf Anwesenheit ausgelegt sind, weil sozusagen jederzeit eben auch eine Beanspruchung entstehen kann, Nachfrage entstehen kann nach der Aktivität. Gut, naheliegendes Beispiel ist natürlich Feuerwehr, Polizei, Sanitäter, klar. Aber auch in vielen anderen Bereichen, wo man eben auf der Hut sein muss, wo immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann. Zum Beispiel im Marketingbereich, wenn da irgendein Kommunikationsgau eintritt, können die Leute auch nicht sagen, wir machen jetzt hier 4-Tage-Woche und kommen erst am Montag wieder.
Ja, nee, genau. Aber ich vermute mal, das ist Realität für sehr, sehr viele Arbeitnehmer, dass sie einen Vertrag haben mit einer festgelegten Anzahl von Wochenstunden, also in der Regel ungefähr 40, obwohl den Leuten vollkommen klar ist, nicht den Arbeitgebern, aber zumindest den Arbeitnehmern vollkommen klar ist, dass sie diese 40 Stunden gar nicht brauchen. Aber vertraglich festgelegt ist eben, dass sie 40 Stunden die Woche anwesend sind. Die Arbeit können sie vielleicht in 20 erledigen, aber warum sollen sie den Chef da jetzt drauf hinweisen, ne? Wenn sie dem Chef sagen, hier, ich brauche nur 20 Stunden, um meine Arbeit zu erledigen, dann kriegen sie noch mehr Arbeit. Oder bei der nächsten Verlängerung wird der Vertrag reduziert auf beispielsweise 50%. Also da gibt es ja nicht so viel zu gewinnen für den Arbeitnehmer. Zumindest wenn man nur egoistische Gründe in Betracht zieht. Ja. Und ich glaube, das ist zumindest in manchen Branchen ist das weit verbreitet.
Ja, denke ich auch.
Ich meine, von der Uni her kenne ich das so nicht, ne? Wenn du als Doktorand an der Uni arbeitest oder auch als Postdoc, dann hast du ja immer noch so eine Residuumsarbeit sozusagen, also bei einem Doktoranden eben die DIS. Egal, was du sonst für Aufgaben hast, wenn du die alle erledigt hast, gibt's immer noch dieses eine Ding, um das du dich kümmern könntest. Also sowas wie Leerlauf. Du bist
dann eben nie fertig.
Ja, genau. Und somit gibt's dann auch keinen Leerlauf, ne? Also sowas wie eine Stunde, wo du gar nicht weißt, was du mit der anfangen sollst, die gibt's einfach nicht, weil du immer irgendwas hast. Im Zweifelsfall die DIS, um die du dich kümmern könntest. Das war ganz komisch, als ich meine DIS zum Copyshop gebracht habe. Das war irgendwie nachmittags und dann bin ich um, weiß nicht, 2-3 Uhr vom Copyshop wieder zurück zur Uni und komme ins Büro und setze mich an meinen Schreibtisch und dachte, was mache ich denn jetzt?
Ich
hatte da nichts mehr zu tun.
Einmal ist das Ding abgegeben.
Ja. Oh, mein Vertrag war ja schon ausgelaufen, also Mitarbeiter war ich ja schon nicht mehr und jetzt war die DIS im Druck und ich hatte nichts mehr zu tun. Ich habe dann, glaube ich, nur noch ein bisschen mein Büro aufgeräumt, weil ich ja dann zu der Zeit räumen musste. Und zum ersten Mal nach über 7 Jahren wusste ich nicht, was ich tun soll. Und das ist ein bisschen komisch. Ja, genau. Das,
ja, aber ich denke, das ist auch nochmal abzuschließen, dass sicherlich in vielen Bereichen und Branchen sich die Arbeitswelt stark verändern wird, auch verändern muss. Wenn man ja auch so ein bisschen sieht, auch gerade bei den jetzt nachwachsenden Generationen, die auch nochmal jünger sind als wir, wie sich da auch die Anspruchshaltung an den Arbeitsplatz verändert hat. Ne? Dass da eben nicht mehr mal unbedingt mit der Motivation in den Job gegangen wird, dass ich jetzt hier um jeden Preis 40 Stunden die Woche Vollgas geben muss, unabhängig davon, ob ich da jetzt eine persönliche Motivation aus meiner Tätigkeit ziehe oder nicht. Mhm. Dass da auch noch mal viel stärker die Frage gestellt wird, bringt mich das jetzt persönlich weiter, was ich hier tue? Leiste ich damit einen gesellschaftlichen Beitrag zu irgendwas? Ja. Ich glaube, da werden auch von vornherein bestimmte Tätigkeiten auch viel stärker hinterfragt, als es früher der Fall war.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also diese protestantische Arbeitsethik ist sicherlich immer noch weit verbreitet, auch bei Leuten unserer Generation oder bei noch Jüngeren. Aber ich würde dir zustimmen, dass es wahrscheinlich eher abnimmt als zunimmt. Ja? Ich meine, das ist, also auch das, was hier in dem Paper geschrieben wird, was ich eben versucht hatte zusammenzufassen. Ne? Die schreiben, also die fangen an mit dem technologischen Fortschritt, beispielsweise Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz und der zunehmenden Automatisierung von Arbeitsschritten. Ja, da schreiben sie, in Zukunft könnten viele Berufe wegfallen eben durch diese Entwicklung. Ja, ist sicherlich richtig, aber ist natürlich auch nicht vollkommen neu. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, die ist vielleicht neu, ne, weil die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts ja sogar noch zunimmt. Ne, also es gibt nicht nur den technologischen Fortschritt, sondern die Geschwindigkeit dessen nimmt ja auch noch zu. Es gibt auch irgendwie so ein Maß für die die Verdoppelung der Produktivität und die Zeit, die es braucht, bis sich die Produktivität der Leute wieder verdoppelt hat, die wird immer kürzer. Oder so. Ich glaube, das ist so ein gängiges Maß. Und natürlich werden dann Berufe irgendwann überflüssig. Ja, also vielleicht hast du irgendwann keine LKW-Fahrer mehr. Vielleicht hast du auch irgendwann keine Lokführer mehr. Wenn du das größtenteils automatisiert bekommst, natürlich fallen dann viele Berufe weg. Ja, aber
ja, aber zugleich werden eben auch neue geschaffen. Das muss man ja auch mal wieder betonen, dass klar, jetzt die Anforderungen, die neuen Berufe stellen, nicht identisch sein werden mit den Anforderungen der alten. Also insofern ist ja natürlich auch ein gewisses Maß an Bildungs- und Umschulungsaufwand auf jeden Fall zu leisten. Aber ich meine gerade so, was jetzt organisatorische Tätigkeiten anbelangt, Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Prozessen, da würde ich eher erwarten, dass da die Nachfrage noch deutlich steigen wird.
Das denke ich nämlich auch. Und deswegen meinte ich, dass das Wegfallen der Berufe jetzt auch nichts Neues ist. Ne? Du musst ja nur ein paar Generationen zurückgehen und mal gucken, was die Leute da gemacht haben. Also mein das ist einer. Ist
auch Schustern geworden.
Ja. Genau, die gibt es nicht mehr. Das ist mein einer Uropa hat in Masuren, wo er aufgewachsen ist, noch als Kutscher gearbeitet, wenn ich mich nicht vertue. Gibt es jetzt auch nicht mehr, ne, weil es halt keine Pferdefuhrwerke mehr gibt. Und also dass Berufsbilder irgendwann komplett wegfallen durch den technologischen Fortschritt, ist ja nichts Neues. Und die Befürchtung, dass dann Vollbeschäftigung irgendwann unerreichbar wird, diese Befürchtung ist ja, glaube ich, auch nichts Neues, aber so wirklich bewahrheitet hat sie sich ja bisher nie. Ja, ich glaube, das Problem ist eher das, also worauf du anspieltest, die Anforderungen an die Arbeit ändern sich. Und wenn der Grad der Automatisierung steigt, dann brauchst du halt immer mehr Leute, die sich um all die Maschinen und Roboter und Computer kümmern, die und Algorithmen und die Software und all das, was dahinter steckt. Und ja, wahrscheinlich haben wir immer mehr Berufsbilder, die eine gewisse Qualifikation und auch eine recht spezielle Qualifikation voraussetzen. Und dadurch nimmt wahrscheinlich die strukturelle Arbeitslosigkeit zu, ne? Weil jemand, weiß ich nicht, ein Informatiker, der sich 20 Jahre lang mit einem ziemlich spezifischen Ding befasst hat, was dann irgendwann ja nicht mehr relevant ist, ja, den dann auf irgendeine andere Tätigkeit umzuschulen, die auch sehr spezielle Kenntnisse voraussetzt, ist ziemlich schwierig. Und das war in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht so. Ein Kutscher, der arbeitslos geworden ist, weil es keine Kutschen mehr gab oder keine Nachfrage nach der Dienstleistung, ja, der hat vielleicht einen anderen Beruf gefunden, der keine nennenswerte Qualifikation voraussetzte. Ja, von daher denke ich mal, dass wir kommen von der Vollbeschäftigung tendenziell in erster Linie dadurch weg, dass wir mehr strukturelle Arbeitslosigkeit haben, aber nicht einfach dadurch, dass Berufsgruppen komplett verschwinden und die Leute dann ja gar nichts mehr machen können.
Eine Möglichkeit dagegen zu steuern kann natürlich sein, dass man eben zukünftig nicht mehr so stark für Tätigkeiten ausbildet, sondern eher für Kompetenzen, die dann eben tätigkeitsübergreifend eingesetzt werden könnten, zumindest in der Theorie. Ja. Und generell eben auch sozusagen dann ein Ausbildungssystem, das die Offenheit für persönliche Weiterentwicklung und fachübergreifendes Denken stärker fördert.
Ja. Ja, und selbst wenn das nicht gelingt, diejenigen, die irgendwann arbeitslos werden, weil es ihren Beruf nicht mehr gibt, ich meine, die verschwinden ja auch irgendwann, ne? Die gehen irgendwann in die Rente und versterben und es wachsen neue Leute nach und die werden eben ausgebildet für die Bedürfnisse der dann aktuellen Zeit und nicht mehr für die Bedürfnisse der Vorgängergeneration. Von daher braucht es auch einfach dann eine Phase der Anpassung und ja, diese Phase ist natürlich ziemlich lang, das können dann Jahrzehnte sein. Aber die Auffassung, dass dass einfach, dass wir keine Vollbeschäftigung mehr schaffen können, einfach weil bestimmte Berufsbilder wegfallen, weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und das ist ja bisher auch nie so gewesen. Ne? Also ich habe hier in, ich weiß nicht, welche Episode das war, aber ich hatte ja schon mal den Podcast Pessimists Archive empfohlen. Wenn du dich erinnerst, das ist so ein Podcast, der sich mit Innovationen und Erfindungen befasst, die einen gewissen Widerstand oder Proteste hervorgerufen haben, weil die Leute Befürchtungen hatten, dass diese Erfindung oder zumindest deren Implementierung und Anwendung dann enorme negative Konsequenzen haben würde. Und jetzt aus unserer Sicht ist das in der Regel so, dass es vollkommen absurd erscheint, dass die Leute damals diese Befürchtungen hatten. Und der Grund, warum ich darauf komme, ist der, dass ich da vor nicht allzu langer Zeit eine Episode zu Aufzügen gehört habe. Mhm. Bei Aufzügen, als sie noch neu waren und erstmalig eingeführt wurden, da brauchtest du ja wirklich jemanden, der den Aufzug bedient. Also der dann, kann mich nicht genau daran erinnern, was der gemacht hat, aber in einem Aufzug hat es ja immer eine Person, die dafür gesorgt hat, dass das Ding hoch und runter fährt. Und irgendwann wurden die weiterentwickelt und automatisiert und irgendwann hatten sie ja nur noch diese Knöpfe, sodass die Nutzer, Fahrgäste selber das zu 100% bedienen konnten. Und diese Liftboys oder die Bediener der Aufzüge waren dann gar nicht mehr notwendig, aber es gab eine Übergangsphase, in denen es die trotzdem noch gab, weil die halt nicht arbeitslos werden wollten. Es gab halt viele Leute, die für die war das deren Beruf und die wollten jetzt nicht überflüssig gemacht werden durch den technologischen Fortschritt. Mm. Und deswegen gab es dann lange Zeit Leute, die in den Aufzügen gestanden haben und einfach nur die Knöpfe gedrückt haben.
Ja.
Ne? Das Bild kennst du.
Klar, aber das hängt ja so ein bisschen mit gesellschaftlichen Geflogenheiten zusammen. Mhm. Es gab ja auch sicherlich damals, vielleicht auch heute noch, eine gewisse Kaste an Leuten, denen es durchaus gefällt, wenn da jemand mit ihnen im Fahrzeug, also im Lift steht und für sie die Knöpfe drückt. Das ist ja auch dann eine Form der Ehrerbietung. Ja. Und nicht von ungefähr hatten die ja immer sehr schöne Uniformen, die Liftboys.
Ja.
Das soll ja auch so ein bisschen Repräsentanzcharakter dieses Berufs dann unterstreichen. Und das ist ja vielleicht auch eine Art, wie sich Berufe wandeln können, dass sich so ein bisschen eben, wenn die eigentliche Funktionalität verloren geht, auch der Sinn und Zweck eines Berufs auch nochmal verändern kann.
Ja. Aber hast du, Warst du irgendwo mal in einem Aufzug, wo noch so ein Liftboy drin gesessen hat?
Ich muss mal nachdenken.
Also ich fand
einmal
das...
Einmal ist mir das schon passiert, ja.
Ja, mir nämlich auch. Also mindestens einmal, vielleicht zwei, dreimal. Aber ich glaube, lange Zeit kannte ich das nicht und fand das immer so ein bisschen befremdlich und habe mich gefragt, was sie da überhaupt machen. Vielleicht geben die, vielleicht in großen Gebäuden können sie Auskunft darüber geben, auf welcher Etage was ist und so. Aber so richtig verstanden habe ich das nie. Und das letzte Mal und vielleicht einzige Mal, dass ich so jemanden hatte, das war, glaube ich, in Warschau. Da gibt es ja den Kulturpalast. Auch, wie nennt er sich? Ich glaube, Stalin-Torte oder so. Es gibt ein paar Spitznamen. Auf jeden Fall dieses Riesengebäude mit dem hohen Turm in der Mitte. Und da gibt es eine Aussichtsplattform für Touristen und eben auch Aufzüge. Und ich meine da, wann war ich denn da? Ist auch noch nicht so lange her. Vor 5 Jahren vielleicht. Ich meine, da hätte ein Liftboy drin gesessen auf so einem kleinen Hocker. Ist so ein bisschen komisch. Und möglicherweise ist das oft bei so Touristen, Touristenmagneten oder bei großen öffentlichen Gebäuden so. Ich meine, dass ich mal irgendwo in einem Fernsehturm war, wo es auch einen gab, vielleicht in Toronto oder so. Gut. Das ist gut. Als letzter Punkt vielleicht noch, die Autoren dieses Papers hatten dann auch noch das bedingungslose Grundeinkommen erwähnt, weil das in der ganzen Debatte ja eine Rolle spielt, weil wenn es darum geht, ob wir von der Vollbeschäftigung wegkommen, dann brauchst du natürlich ja Ansätze, damit umzugehen, und das wahrscheinlich bekannteste ist das BGE oder Universal Basic Income, UBI im Englischen. Und hast du dich da irgendwann mal mit auseinandergesetzt mit dem BGE?
Ja, oberflächlich. Also es gibt bei uns im Institut auch durchaus Leute, die das propagieren und auch argumentieren, dass es durchaus auch produktivitätsfördernd sein könnte. Ja. Das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz eigenes Themengebiet, was da für Effekte eine Rolle spielen können.
Ja, denke ich auch. Das ist, ich habe mich da auch nie so wirklich intensiv mit auseinandergesetzt, aber es begegnet mir immer wieder, und umso mehr ich darüber nachdenke und umso mehr ich darüber höre, desto eher habe ich das Gefühl, dass das funktionieren könnte, oder zumindest fallen mir immer mehr Vorteile ein, die das mit sich bringen würde. Also wie du sagst, ist natürlich ein Thema für sich, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte um den um die künstliche Intelligenz und die Automatisierung und das Wegfallen von Berufsgruppen, ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir irgendwann drauf zurückschauen und nicht mehr nachvollziehen können, warum wir diese Ängste tatsächlich hatten, weil eigentlich müsste technologischer Fortschritt ja was Gutes sein. Ne? Technologischer Fortschritt an sich bedeutet hier erstmal, dass eine Volkswirtschaft, die mit bestimmten Produktionsfaktoren ausgestattet ist, also Arbeit, natürliche Ressourcen, Humankapital, Realkapital und so weiter, diese Volkswirtschaft kann technologischen Fortschritt mehr Güter unter Einsatz dieser Produktionsfaktoren produzieren als vorher. Ja, oder anders ausgedrückt, das, was vorher produziert wurde, kann durch den technologischen Fortschritt mit weniger Produktionsfaktoren produziert werden. Ja, und wenn wir einfach monotone Präferenzen annehmen, also wenn wir davon ausgehen, dass die Produktion von mehr auch immer besser ist, dann müsste dieser technologische Fortschritt für sich genommen doch eigentlich was Gutes sein. Und es muss ja nicht was Gutes sein, weil es uns die Möglichkeit gibt, mehr Güter zu produzieren und mehr zu konsumieren. Es kann ja auch was Gutes sein, einfach deshalb, weil wir weniger Arbeit einsetzen müssen, um immer noch die gleichen Güter zu produzieren wie vorher. Und wenn man Arbeit einfach als Leid ansieht, also wenn man Arbeit als etwas ansieht, was man nicht machen möchte, was man nur macht, weil man irgendwie ein Einkommen haben muss, weil man Geld verdienen muss, um das dann gegen gegen Waren und Dienstleistungen einzutauschen. Ja, warum will man dann 40 Stunden die Woche arbeiten? Dann will man doch eigentlich so wenig arbeiten, wie es irgendwie geht, um so viel Freizeit zu haben wie möglich. So, und der technologische Fortschritt und die Automatisierung müsste uns das doch eigentlich ermöglichen. Die Gefahr, dass dann Berufe wegfallen und dass viele Leute arbeitslos werden, ist ja ein reines Umverteilungsproblem. Mhm. Ne, wenn wir als Volkswirtschaft, also internationalen Handel und so, klammern wir mal komplett aus. Sagen wir mal, wir haben eine geschlossene Volkswirtschaft, die ist komplett autark, die ist mit bestimmten Produktionsfaktoren ausgestattet und gegeben der Technologie kann sie eben bestimmte Güterbündel produzieren. So, und durch den technologischen Fortschritt wird es immer leichter und immer günstiger, ein bestimmtes Güterbündel zu produzieren. Oder wir können unter dem Einsatz der gleichen Produktionsfaktoren eben mehr produzieren. Und dann ist es, wenn du sowas wie einen sozialen Planer hättest, dann wäre es ja möglich, alle besser zu stellen, weil alle weniger arbeiten müssen als vorher, beziehungsweise alle mehr zu konsumieren haben als vorher. So, und die Angst bezüglich des Wegfallens der Berufsgruppen und der Arbeitslosigkeit macht ja nur Sinn im Kontext unserer Wirtschaftslogik, ja, und im Kontext dessen, wie unsere westlichen Volkswirtschaften heutzutage funktionieren. Ne? Also jemand, der arbeiten geht, der ein Einkommen erzielt, der erarbeitet sich somit auch die Legitimation, Güter zu kaufen und zu konsumieren. Und das muss ja nicht unbedingt so sein. Ne? Also zu sagen, deswegen meine ich, finde ich das BGE auch immer interessanter. Wenn wir als Gesellschaft beschließen, wir wollen den technologischen Fortschritt, weil der das Potenzial hat, unseren Wohlstand nennenswert zu steigern, dann können wir auch sagen, es ist klar, dass es einzelne Leute gibt oder ganze Gruppen gibt, die zumindest kurzfristig benachteiligt sind, weil sie ihre Arbeit verlieren. Aber als Gesellschaft wollen wir den technologischen Fortschritt und wir wollen den jetzt nicht bremsen, weil es einzelne Gruppen gibt, die benachteiligt werden würden. Ja, und deswegen installieren wir ein System wie das BGE, das dafür sorgt, dass diese Leute, die arbeitslos werden, eben trotzdem gut versorgt sind. Ja. Im Zweifelsfall können die ja gar nichts dafür. Als die sich für ihren Beruf entschieden haben, konnten die ja nicht wissen, dass der in 20 Jahren mal komplett abgelöst wird durch Maschinen und somit komplett überflüssig wird. Ja. Ich meine, das ist natürlich alles in der Realität noch viel, viel komplexer. Unter anderem deshalb, weil Arbeit ja eben nicht nur eine Einkommensquelle ist, sondern eben auch eine Betätigung, die einem einen gewissen Sinn und eine gewisse Struktur geben kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eigentlich eine Menge Potenzial drin steckt in der künstlichen Intelligenz und in der Automatisierung. Und dass wir uns nicht so sehr auf die Ängste und Befürchtungen konzentrieren sollten, die wir da haben, sondern eher auf das Potenzial, das da drin steckt. Ja, aber das muss dann eben verwaltet werden, ne? Weil natürlich, also es wird Leute geben, die von der Entwicklung profitieren und es wird Leute geben, die unter der Entwicklung leiden. Und deswegen dann aber die Entwicklung auszubremsen, macht vielleicht keinen Sinn. Vielleicht sollte man dann eher zusehen, dass man die Benachteiligten kompensiert für ihre Nachteile. Ja. Na gut. Sollen wir es erstmal dabei belassen? Wir müssen jetzt nicht noch x andere Fässer aufmachen. Ich meine, um das BGE können wir uns ja wann anders vielleicht nochmal kümmern.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja eher nochmal ein ganz anderes Thema, auch mit den psychologischen Aspekten, die ja sicherlich da eine Rolle spielen. Das kann man sicherlich auch nochmal als eine ganz eigene Diskussion auffassen.
Ja. Gut, alles klar. Dann war es erstmal für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns demnächst wieder. Ja.
Ja.
Na, gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.